10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer Wissenschaftlerin, die sich mit Polizeigewalt beschäftigt seit vielen Jahren, die aktuell forscht und geforscht hat zu Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrecht der Goethe-Universität Frankfurt am Main und promoviert dort auch zu Erzählungen von polizeilicher Gewalt in Polizei und Justiz. Ich sage ganz herzlich willkommen, Hanna Espin-Grau. Schön, dass Sie die Zeit haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir zu den Inhalten kommen, wie kommt man zu der Beschäftigung mit diesem Thema? Gab es irgendwie einen persönlichen Auslöser oder einfach irgendwann ein gewachsenes Interesse in der wissenschaftlichen Beschäftigung?
Ja, eher Zweiteres. Also ich habe Politikwissenschaften und Jura studiert und mich schon immer beschäftigt mit unserer Gesellschaft und der Frage, warum bestimmte Ungerechtigkeiten bestehen. Genau, und dann gab es eben dieses Forschungsprojekt und ich war mit dem Studium fertig und hatte Interesse daran, an der Wissenschaft, in der Wissenschaft zu arbeiten. Und genau, dann haben wir das begonnen im Jahr 2018.
Haben Sie im Zuge dieser Arbeit an diesem Thema Ihren Blick auf die Polizei verändert?
Ja, also es sind definitiv neue Facetten und Erkenntnisse hinzugekommen. Liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn man sich empirisch mit einem Phänomen beschäftigt. Wir haben ja sowohl mit Betroffenen von polizeilicher Gewalt ganz viel Kontakt gehabt und die quantitativ befragt, als auch mit PolizeibeamtInnen, RichterInnen, StaatsanwältInnen und aber auch Personen aus der Zivilgesellschaft, die ganz viel wiederum mit Betroffenen zu tun haben. Und da tun sich ja eigentlich ständig neue Aspekte auf, die man so nicht erwartet hat, neue Facetten. Es hat natürlich auch seit 2018 eine ganz krasse Veränderung der Debatte um Polizei und ihre Rolle in der Gesellschaft stattgefunden. Und genau, da verändern sich auf jeden Fall, würde ich sagen, die Einschätzungen, die man so hat. Ja.
Wie nehmen Sie die Debatte denn wahr? Das, was ich sehe, sind eigentlich zwei gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite durchaus eine stärkere Beschäftigung auch mit dem Thema. Auf der anderen Seite erleben wir schon irgendwie auch so eine Renaissance der starken staatlichen Hand, habe ich das Gefühl. Also mit auch sehr umstrittenen Veränderungen in den Polizeigesetzen in manchen Ländern. Das Ganze bisschen ja auch an diesem Kristallisierungspunkt der Proteste der letzten Generation. Wir hatten auch einen Vertreter hier im Podcast schon. Wie blicken Sie auf diese Diskussion?
Ja, das sind genau, würde ich sagen, die widerläufigen Tendenzen, die wir sehen. Also einerseits werden eben polizeiliche Kompetenzen zunehmend ausgeweitet. Es wurden auch schon seit 2018 neue Techniken eingeführt, wie zum Beispiel der Taser. Als wir die Betroffenen von polizeilicher Gewalt befragt haben zu ihren Erfahrungen, wurde zum Beispiel der Taser fast gar nicht erwähnt, weil es ihn einfach damals kaum gab. Mittlerweile ist er in fast allen Bundesländern eingeführt und damit erweitern sich natürlich die Möglichkeiten des Zugriffs, den die Polizei hat. Und gleichzeitig sind wir natürlich einfach gerade gesellschaftlich gesehen an einem Punkt der multiplen Krisen. Wir stehen kurz vor oder haben sie schon erreicht, klimatischen Kipppunkten. Es gibt eine große soziale Ungleichheit, die Menschen fühlen sich verunsichert. Und daraus resultiert natürlich auch Protest und Bewegung. Das ist ja auch gut und richtig so, das ist ja auch schon immer so gewesen. Das prallt dann aber natürlich mit der Ordnungsmacht der Polizei auch häufig aufeinander, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, eben vor allem auch zuletzt bei den Klimaprotesten gesehen haben, aber auch nicht nur dort.
Es gibt ja in der gerade politischen Auseinandersetzung mit Polizeigewalt die ja inzwischen schon fast humoristische Bezeichnung des Einzelfalls, der dann immer kommt, oder auch der Einzelfälle, die ich, was ich schon sprachlich sehr sportlich finde, das so zu machen. Ihre Studie ist ja deswegen so spannend, weil Sie wirklich ein breites Bild zusammengetragen haben. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen in diese Studienarbeit, was Sie gemacht haben.
Genau, wir sind in zwei Schritten vorgegangen, weil der Forschungsstand, den es damals gab, also es gab natürlich ganz viele aktivistische Dokumentationen und Chroniken und so weiter von verschiedenen Fällen von polizeilicher Gewalt, aber was es bis dato gar nicht gab, war tatsächlich eine empirische breite Untersuchung der Perspektive der Betroffenen. Es hatte schon Forschung gegeben zur Perspektive der Polizei, aber eben noch nicht zur Perspektive der Betroffenen, und deswegen haben wir zwei Schritte unternommen. Im ersten Schritt haben wir eine quantitative Betroffenenbefragung durchgeführt. Da haben letztendlich über 3.300 Personen ihre Erfahrungen uns geschildert in einem Fragebogen. Und da konnten wir eben eine ganze Bandbreite an Situationen abbilden. Da haben die Leute aus ganz verschiedenen Kontexten und Situationen erzählt, was ihnen passiert ist und warum sie das problematisch gefunden haben. Und in einem zweiten Schritt haben wir dann eben noch gesprochen mit PolizeibeamtInnen aus verschiedenen Verantwortungsebenen, also sowohl aus dem Vollzug als auch aus der Führung und mit internen ErmittlerInnen, aber auch mit AnwältInnen, mit RichterInnen und StaatsanwältInnen sowie mit Opferberatungsstellen. Und damit haben wir versucht, einerseits Schwächen aus diesem quantitativen Teil auszugleichen, weil irgendwie auch klar war, dass so einen längeren Fragebogen Personen in bestimmten Lebenssituationen gar nicht ausfüllen können. Und andererseits aber eben auch vor allem, um die Perspektive der Polizei und der Justiz auf diesen ganzen Themenkomplex mit reinzuholen und zu schauen, wie blicken die eigentlich darauf, wenn ihnen Vorwürfe gemacht werden, wie werden solche Verfahren erledigt von den Staatsanwaltschaften, weil das war eigentlich einer der Ausgangspunkte der Studie, dass man eben aus der Staatsanwaltschaftsstatistik sieht, dass Verfahren gegen PolizeibeamtInnen wegen Gewaltausübung in den allermeisten Fällen, nämlich in über 90%, eingestellt werden. Und das ist sehr viel mehr, als das sonst üblich ist bei anderen Delikten.
Kann man ein bisschen Strukturen herausfiltern aus dem, was die Menschen, wir bleiben jetzt mal auf der Seite der Betroffenen, Ihnen berichtet haben? Also wer ist besonders gefährdet oder vielleicht auch in welchen Situationen kommt es zu solchem übermäßigen Gewalteinsatz oder auch unrechtmäßigen Gewalteinsatz?
Ja, genau. Wir können jetzt immer, wenn wir uns die Betroffenenseite anschauen, weil das ja eine Dunkelfeldforschung ist und da die Personen nicht immer Anzeige erstatten und es nicht immer ein Strafverfahren gibt, können wir immer nur von übermäßiger polizeilicher Gewalt sprechen, also von einer Gewaltanwendung, die von mindestens einer Person, in dem Fall den Betroffenen, problematisiert wird. Und da sehen wir, dass das eigentlich in jeder denkbaren Einsatzsituation passieren kann. Wir haben drei große Bereiche differenziert. Einmal wenig überraschend, Demo und politische Aktionen, das war der größte Teil bei uns, wo sehr häufig Gewaltanwendungen geschildert wurden, die von den Betroffenen als übermäßig eingeschätzt wurden. Ein großer Bereich ist auch Fußball. Auch das wird denjenigen, die in dem Bereich unterwegs sind, wird die wenig überraschen. Und das dritte sind sogenannte Einsatzsituationen außerhalb von Großveranstaltungen. Und da fällt dann tatsächlich jeder kleinere Einsatz drunter, also Personenkontrollen, was natürlich auch ein sehr gesellschaftlich umstrittenes Thema ist, aber auch sowas wie Verkehrskontrollen, Hausdurchsuchungen, die Polizei wird zu einem Konflikt gerufen, und eine weitere Gruppe, die ich sehr interessant finde, Personen, die sagen, sie waren eigentlich gar nicht Ziel des Einsatzes, sondern waren unbeteiligt ursprünglich, haben dann vielleicht gefragt, was die Polizei macht, haben sich in irgendeiner Form eingemischt und wurden dann Ziel der polizeilichen Gewaltanwendung.
Sehen Sie da auch einen Zusammenhang zwischen öffentlicher Diskussion über das Thema, was natürlich sowohl Spuren bei den BeamtInnen hinterlässt, als auch in der Gesellschaft? Also vor einigen Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, der Polizei mit dem Smartphone über die Schulter zu schauen, wenn sie ihre Arbeit macht. Jetzt hat man das Gefühl, ist das so eine grundsätzliche Wachsamkeit, die da ist, die ja sicherlich auch Auswirkungen auf die PolizistInnen hat. Schaukelt sich das auch so ein bisschen hoch, weil einfach so das Brennglas drauf gerichtet ist und das vielleicht auch manchmal die Situationen im Einsatz ein bisschen vergiftet?
Ja, da steckt jetzt ja schon sehr viel Wertung drin. Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, na klar, mit mehr Technologien werden diese natürlich auch benutzt. Das gilt sowohl für die Polizei als auch für die Zivilgesellschaft. Also wenn mehr Bodycams da sind, werden die auch benutzt. Wenn mehr Handykameras da sind, werden die ebenfalls benutzt. Und ja, wir haben in den letzten Jahren auch in Deutschland einen verstärkten Fokus auf Missstände und Fehlverhalten innerhalb der Polizei bekommen. Die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht. Man könnte natürlich sagen, naja, grundsätzlich ist es gar nicht schlecht. Je mehr Beweismaterial es gibt von so einer konfliktiven Situation, desto besser lässt sich letztendlich aufarbeiten, was da eigentlich passiert ist. In der Praxis besteht aber eine große Verunsicherung innerhalb der Polizei, was diese Handyaufnahmen vor allem angeht. Da ist die Wahrnehmung, dass halt eben alles gefilmt wird, dass die Filme sofort hochgeladen werden ins Internet, dass damit vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt werden und so weiter. Und deswegen sehen wir in unserer Forschung tatsächlich, dass das Filmen von einem Polizeieinsatz sogar ein Trigger für eine übermäßige Gewaltanwendung sein kann unter Umständen. Was natürlich jetzt nicht an dem Film an sich liegt, sondern eher an der polizeilichen Reaktion darauf. Genau. Aber ja, also ich würde sagen, dieses Thema, die Frage, wie sehr etwas gesellschaftlich debattiert wird und wie stark dann auch der Fokus darauf ist, das ist natürlich sehr relevant in diesem Themenbereich und hat sicherlich zugenommen, auch durch die Black Lives Matter Bewegung. Ja, vielleicht soweit.
Ich komme nochmal zu dem zurück, was Sie gerade sagten, was die Verfolgung solcher, solcher Vorwürfe angeht. Sie haben gesagt, über 90% der Verfahren werden eingestellt. Es ist ja für den Einzelnen dann vielleicht auch oft schwer, sein Erlebnis auch entsprechend zu dokumentieren und zu argumentieren. Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie anhand Ihrer Forschung?
Das kommt, glaube ich, darauf an, was man lösen möchte. Also wenn es darum geht, die Beschwerdemacht von Betroffenen zu stärken und sie quasi in einem rechtlichen Verfahren zu stärken, dann bräuchte es definitiv bessere Aufarbeitungsmechanismen. Dazu zählt sowas wie eine flächendeckende Kennzeichnungspflicht innerhalb der Polizei. Das sehen wir zum Beispiel, dass sehr viele Betroffene sagen, sie haben nicht angezeigt, weil sie die betreffende Person, den betreffenden Polizisten oder Polizistin gar nicht identifizieren konnten und auch, dass viele Verfahren deswegen eingestellt werden. Das ist also was tatsächlich empirisch gesichert dazu führen könnte, dass es mehr Anzeigen gibt und auch mehr Strafverfahren quasi in der Anklage münden. Die Frage ist aber, ob das eigentlich das ist, was den Betroffenen tatsächlich hilft oder ob es nicht eigentlich darum gehen muss, insgesamt polizeiliche Gewaltanwendungen zu reduzieren. Und da spielt sicherlich eher sowas eine Rolle, was in der polizeilichen Aus- und Fortbildung verankert werden kann, dass so ein unbedingter Autoritätserhalt vielleicht nicht das vorrangige Ziel jedes polizeilichen Einsatzes sein muss. Da spielt Wissen um rassistische Gesellschaftsstrukturen eine Rolle. Das wird zwar mittlerweile mehr diskutiert, aber man wundert sich doch, wenn man in den polizeilichen Hochschulen unterwegs ist, wenn wir dort Vorträge halten, dass dort eher rudimentäre Annahmen über darüber, wie die Gesellschaft strukturiert ist eben und welche Machtverhältnisse wir haben, vorhanden sind. Und ich glaube, insgesamt ist einfach klar, dass die Polizei eine Organisation mit Gewaltkompetenz ist. Das ist quasi ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft. Und solange die Polizei diese Rolle hat und wir finden, dass wir eine Polizei brauchen, die diese Rolle hat, wird es auch immer zu Fehlern und Übergriffen und Überschreitungen kommen. Was man halt ändern kann, ist, wie diese aufgearbeitet werden können. Und da sehen wir auch im internationalen Vergleich auf jeden Fall, dass es Möglichkeiten gibt, das besser auszugestalten als hier. Da ist insbesondere natürlich auch an externe Ermittlungsstellen zu denken, wo nicht nur PolizeibeamtInnen tätig sind, die selber polizeilich sozialisiert wurden, sondern vielleicht auch Personen von außerhalb der Polizei, wo es dann auch für die Betroffenen einfacher ist, sich hinzuwenden. Genau, und das ist eben etwas, wo wir gerade, denke ich, noch ganz am Anfang der Diskussion eigentlich stehen.
Wie blicken denn Polizistinnen und Polizisten auf nicht vielleicht diese Forschung, sondern auch diese Diskussion?
Das müssten Sie wahrscheinlich besser Polizistinnen und Polizisten fragen.
Aber Sie haben ja mit vielen gesprochen, wahrscheinlich mit sehr genau. viel mehr als ich in meinem Leben bisher, ja. alleine schon in Ihrer Studie. Also was hören Sie von denen?
Ja, wir kriegen total unterschiedliche Reaktionen. Also schon von Anbeginn der Studie haben sich immer wieder auch PolizeibeamtInnen bei uns gemeldet und gesagt, danke, dass ihr das erforscht und dass es da jetzt bald eine empirische Grundlage gibt und das ist total wichtig und ich sehe folgende Probleme und können wir miteinander sprechen? Das sehen wir. Wir sehen aber auch, dass sich gerade die polizeilichen Gewerkschaften natürlich eher gegen überhaupt eine Untersuchung der Polizei verwehren, dass sie die empirische Forschung, die jetzt bei uns sogar von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, versuchen zu diskreditieren, das als Generalverdacht versuchen abzulehnen. Und genau, also es gibt beide Formen der Reaktion. Und grundsätzlich würde ich aber sagen, gibt es schon auch innerhalb der Polizei die Erkenntnis, dass man sich diesem Thema nicht verschließen kann und dass das was ist, was auch hilfreich sein kann, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen stellen wir unsere Ergebnisse auch vor, weil wir ja die, also innerhalb der Polizei, weil wir die Stimmen der Betroffenen sozusagen dokumentiert haben und das, glaube ich, wichtig ist, auch zurückzuspielen.
Gehen wir mal eine Verantwortungsetage höher, weil die Frage, ob die Polizei ihre die Vorwürfe gegen Sie selbst ausermittelt, selbst wenn es dann vielleicht die Nachbarbehörde ist oder eine etwas weitere entfernte Behörde. Das ist ja letzten Endes politisch geregelt. Nehmen Sie eine ernsthafte Diskussion um Veränderungen dieser Strukturen wahr in der Politik im Moment?
Naja, also ich würde schon sagen, dass mittlerweile eigentlich überall die Erkenntnis eingesunken ist, dass es nicht sinnvoll ist, dass innerhalb einer Organisation, sei es jetzt Polizei oder was auch immer, quasi Kollegen gegen KollegInnen ermitteln. Und deswegen gibt es ja auch in Deutschland, eigentlich in jedem Bundesland mittlerweile, irgendwelche Versuche, da mehr Neutralität herzustellen. Und die sind einfach eben unterschiedlich stark ausgereift. Also die, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die, würde ich sagen, schlechteste Lösung gibt es zum Beispiel in NRW, wo einfach die benachbarte Dienststelle dann ermittelt. Also wenn jetzt gerade in Dortmund zum Beispiel jemand von der Polizei erschossen wurde, dann ermitteln PolizeibeamtInnen aus der Nachbarstadt, Gelsenkirchen oder Ähnliches. Und in anderen Bundesländern ist man da durchaus schon weiter und hat das erkannt, dass es eben wichtig ist, da eine organisatorische Trennung reinzubringen. Ich denke, das zeigen auch die Diskussionen um die unabhängigen Polizeibeauftragtenstellen. Da ist wiederum das Problem, dass die nicht zuständig sind für strafrechtlich relevante Sachen. Also wenn jetzt tatsächlich man von zum Beispiel von der Polizei geschlagen, geschubst, wie auch immer wurde, dann muss man eben diesen strafrechtlichen Weg wählen und da ist man weiterhin darauf angewiesen, eben zur Polizei zu gehen, um Anzeige zu erstatten oder eben zur Staatsanwaltschaft, was aber auch nur wenige Leute wissen und weniger Leute machen. Deswegen glaube ich, zu Ihrer Frage, es gibt da durchaus Veränderungen, es gibt aber eben auch immer starke Kräfte innerhalb der Polizei, gerade die polizeilichen Gewerkschaften, die sich eben dagegen stellen und jegliche Verbesserungsvorschläge als eben Generalverdacht und irgendwie unbotmäßige Einmischung in polizeiliches Hoheitsgebiet sozusagen versuchen abzustempeln und damit ja bislang auch recht erfolgreich sind. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren auch sehen, wie stark eben die gesellschaftliche Gegenmacht dazu ist und ja, was da für Forderungen aufkommen werden.
Was können wir als Gesellschaft denn tun? Welche, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber welche Haltung gegenüber der Polizei würden Sie Bürgerinnen und Bürgern empfehlen? Wir haben auf der einen Seite eine Institution, die ein hohes Ansehen genießt, nicht ganz so hoch wie die Feuerwehr, aber wir sind froh, dass wir sie haben ganz oft. Menschen sind, und das hört man auch von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, ja, wenn man uns dann braucht, ist man froh, wenn wir da sind, aber ansonsten sollen wir am besten nirgendwo sein. Das heißt, auf der einen Seite nehmen viele von uns im Alltag engagierte Beamtinnen und Beamte wahr. Wir sind froh, dass wir jemanden haben, der uns zur Hilfe kommt. Und gleichzeitig sind da diese ja doch viel zu häufigen angeblichen Einzelfälle. Wie finden wir als Gesellschaft da eine Balance zwischen Misstrauen und vielleicht auch mal dem Vertrauen, die werden schon ihre Arbeit richtig machen, ohne das kann ja auch keine Institution irgendwie tätig werden, wenn man immer nur unter misstrauischen Augen arbeitet. Was können wir vielleicht als Bürgerinnen und Bürger uns da auch angewöhnen?
Ja, ich glaube, da kann man eigentlich recht viel auch aus den Diskursen der letzten Jahre lernen, nämlich was die Betroffenen angeht, die Betroffenen eigentlich erstmal sprechen zu lassen, ihnen zuzuhören und nicht so, wie das bei uns zum Beispiel die Betroffenen in der Befragung häufig berichtet haben, erstmal in Frage zu stellen, was die denn gemacht haben und ob sie sich nicht vielleicht falsch verhalten haben, sondern deren Erfahrungen erstmal im Raum stehen zu lassen. Dann kann man natürlich danach schauen, was ist wirklich passiert und so weiter. Aber den Betroffenen erstmal Glauben zu schenken und ihnen den Raum zu lassen, davon zu berichten, was ihnen erzählt ist, ihre Perspektive darzustellen, weil polizeiliche Gewaltanwendungen lassen sich natürlich anhand von einem rechtlichen Maßstab bewerten in rechtmäßig oder unrechtmäßig. Und dann kann man sagen, gut, wenn's rechtmäßig war, dann ist ja alles klar. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Beweislage oft so schlecht ist, dass sich das eigentlich gar nicht richtig feststellen lässt. Und deswegen ist es eigentlich auch wichtig, sich zu fragen, ja, aber welche Art von polizeilichem Handeln wollen wir denn? Wie wollen wir denn gesellschaftliche Konflikte lösen? Und da geht es dann eben eher um die Legitimität. Und ich glaube, da können wir uns auch als Zivilgesellschaft schon zutrauen, selbstständig zu denken und nicht nur darauf zu warten, was ein gerichtliches Urteil sagt. Und auch wenn es ein gerichtliches Urteil oder in den meisten Fällen ja auch nur eine staatsanwaltschaftliche Erledigungsentscheidung gibt, dass da nichts rechtlich gesehen, nichts dran zu kritisieren war, kann es trotzdem sein, dass wir sagen, nein, aber diese Form von polizeilichem Handeln wollen wir trotzdem nicht. Das sehen wir jetzt zum Beispiel gerade in der Debatte um polizeiliche Schmerzgriffe, wo die Polizei sich ja auf den Standpunkt zurückzieht, na ja, das hat eine Rechtsgrundlage, weil das ist einfach unmittelbarer Zwang und das ist kein Problem. Und gleichzeitig kann man sich trotzdem fragen, aber kann das wirklich sein, dass die Zufügung eines Schmerzes zur Willensbeugung einer Person ein polizeiliches Mittel sein kann? Oder ist das nicht eigentlich eine Form von Folter? Das sind Debatten, die wir einfach als Gesellschaft führen müssen. Und Sie haben total recht, in Deutschland genießt die Polizei ein sehr hohes Vertrauen. Da ist immer auch ein bisschen die Frage, wen man da fragt und wer Teil dieser Umfragen ist. Und ich glaube auch, dass dieses Vertrauen gefährdet sein kann, wenn man sich bestimmten Debatten verschließt. Aber ich glaube auch, dass es auch in Ordnung ist, in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie die staatlichen Institutionen zu hinterfragen und nicht das einfach als gegeben anzunehmen, was sie sagen. Das sieht man zum Beispiel, wenn in Pressemitteilungen, also wenn einfach polizeiliche Pressemitteilungen in der Presse übernommen werden. Da sehen wir in den letzten Jahren, würde ich sagen, einen Wandel, dass auch zunehmend die Betroffenen gefragt werden, was ihre Wahrnehmung war, dass die Angehörigen dazu befragt werden. Aber das sind Sachen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, um so einer Verselbstständigung der Polizei entgegenzuwirken.
Und andersrum gefragt, wenn Sie auch berichten, es gibt PolizistInnen, die Sie anrufen und sagen, gut, dass ihr das mal untersucht. Es gibt sicherlich viele BeamtInnen, die auch das Gefühl haben, da muss sich auch von innen heraus etwas ändern. Was raten Sie denen? Welche Möglichkeiten haben die Einzelnen vielleicht auch in einer solchen Organisation dann den Unterschied zu machen?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil das natürlich sehr hierarchische Strukturen sind und das ist ja auch bewusst so gestaltet. Und dennoch finde ich es tatsächlich auch immer wieder erstaunlich, dann mit einzelnen Personen zu sprechen und deren Mut, aber auch Verzweiflung zu hören über bestimmte Zustände. Ich glaube, da kann man eigentlich nur dazu raten, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden. Genau, das ist eigentlich alles, was man, glaube ich, darin machen kann. Und ja, wir sehen aber natürlich schon, dass das auch sehr stark an der Führungskultur dann jeweils liegt, weil es eben diese starken Hierarchien gibt, inwiefern sich Menschen trauen, Kritik zu äußern, ob sie das Gefühl haben, sie werden dann damit gehört oder sie werden dann das Ziel von sozialer Ausgrenzung innerhalb ihres Berufes. Da gibt es ja auch ganz viele Fälle, wo Personen zum Beispiel aber es gibt Fälle, in denen Polizeibeamtinnen als ZeugInnen in Verfahren gegen ihre KollegInnen ausgesagt haben, und dann danach zum Beispiel nicht mehr befördert wurden oder bestimmte Prüfungen nicht bestanden haben. Das war zum Beispiel in diesem Fall beim Kölner CSD so, wo sich eine Polizeibeamtin das zugetraut hat. Das heißt, ja, man kann da Mut wünschen und empfehlen, sich zu vernetzen. Es gibt auch Netzwerke kritischer PolizeibeamtInnen. Ja, und gleichzeitig bleibt, glaube ich, trotzdem klar, dass das einfach eine Struktur ist, in der es sehr schwer ist, als einzelne Person einen Unterschied zu machen, einfach auch, weil die Polizei eben eine bestimmte Funktion hat. Sie ist eben dazu da, eine bestimmte bestehende Ordnung zu schützen und durchzusetzen. Und ja, da ist die einzelne Person dann doch eher das kleinere Rädchen.
Sie haben jetzt diese spannende Studie veröffentlicht. Wir verlinken sie natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Ist daraus eine weitergehende Fragestellung entstanden, die Sie jetzt gerade beschäftigt und für die Zukunft beschäftigt? Was ist so in Ihrem Kopf, was es noch zu untersuchen gilt in diesem Kontext?
Ja, also einerseits, wir haben das Thema Rassismus und Polizei beleuchtet natürlich, weil es natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt in diesem Komplex. Wir konnten da aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie wir es uns gewünscht hätten. Und da gibt es jetzt ein Anschlussprojekt an unsere Professur, das sich eben konkret mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen von Betroffenen in jeglichem Polizeikontakt beschäftigt. Das ist das eine. Das andere, was ich immer noch spannend finde, ist, weiter zu schauen, wie eigentlich die Justiz mit diesen Fragestellungen umgeht, weil wir sprechen jetzt immer viel über die Polizei, aber wenn es um die Aufarbeitung von polizeilichem Fehlverhalten geht, dann liegt das eben bei der Justiz. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es, also haben wir jetzt in unserer Forschung gesehen, dass es ein sehr starkes Vorverständnis innerhalb der Staatsanwaltschaft gibt über die Polizei, aber auch über Betroffene von polizeilicher Gewalt, über die Aufgaben, die die Polizei hat und wie sie diese ausführt. Und dieses Vorverständnis wird natürlich durch solche Fälle herausgefordert. Und das wird, glaube ich, ganz interessant sein, das nochmal empirisch zu untersuchen, wie sich das eigentlich konstituiert, wie das auch durch die juristische Sozialisation bedingt ist und wo da vielleicht Möglichkeiten auch für Brüche in diesem Vorverständnis bestehen. Das ist sowas, was ich immer denke, was eigentlich noch total untererforscht ist.
Dann bin ich sehr gespannt auf diese Ergebnisse. Vielleicht unterhalten wir uns dann anschließend über diese Studie an dieser Stelle nochmal. Für heute ganz herzlichen Dank für Ihre Erkenntnisse und für Ihre Zeit, Hanna Espin-Brau. Schön, dass Sie dabei waren.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.